Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Christustreff und ich freue mich, dass fast alle Plätze so voll sind und es ist einfach schön, dass wir uns hier treffen dürfen und Gemeinschaft haben, Gott loben und preisen. Und ja, deshalb beginnen wir diesen Christustreff im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, Mut zum Beten. Ich denke, jeder, der Christ ist, weiß, was Beten ist. Also ich rede mit Gott, ich darf ihm bringen, was mir auf dem Herzen liegt. Muss man dazu mutig sein? Oder warum heißt es heute Mut zum Gebet? Was steckt dahinter? Für was brauchen wir auch vielleicht Mut, um zu beten? Ja, ich bin gespannt. Den Text werden wir hören. Und in dem Zusammenhang möchte ich heute unseren Referenten begrüßen, den Martin Lüthjohann. Herzlichen Dank, dass du heute da bist. Und wir sind gespannt, was du uns zu diesem Thema verraten möchtest und wo du uns sicherlich auch ermutigen möchtest. Ja, und ich bete zum Anfang noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt da ist, heute gekommen ist. Ich danke dir für das Thema und die Worte, die du heute für uns hast. Und Herr, ich bitte dich, dass wir dir unsere Herzen öffnen können, dass wir das ablegen, was uns vielleicht umtreibt, um auf dein Wort zu hören. Öffne du unsere Ohren, öffne unser Herz, segne du die Stunde hier, das Singen, die Gemeinschaft und sei du mitten unter uns. Amen. So, und wir hören jetzt den Bibeltext, der heute uns Mut machen soll zum Beten. Und zwar, er steht im Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Jesus lehrt beten. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat: Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um 3 Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm: Ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sage euch eins: Wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, so wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, wenn ihr nur beharrlich genug anklopft. Deshalb sage ich euch: Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Aber wenn selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel geben denen, die ihn bitten, und den Heiligen Geist schenken? Musik.
Guten Abend, ihr Geliebten des Herrn. Das ist einfach gut, dass die Bibel uns ermutigt, dass wir kühn beten sollen, dass wir mutig beten sollen und dass Gott uns mit Guten beschenkt. Wir hatten heute Morgen alles ein Frühstücksei zum Frühstück gehabt. Ausgezeichnet. Und als man dann draufgeklopft hat oder halbiert hat, was kam da raus? Skorpione kommen auch aus Eiern. Aber Lob und Dank war dem nicht so. Und die Bibel sagt, dass Gott uns mit Guten beschenken möchte, dass er uns segnen möchte und dass er uns Gutes geben soll, möchte und dass wir dranbleiben dürfen. Und wir haben heute dieses Thema Mut zum Beten. Und manchmal fehlt uns einfach dieser Mut. Beten kann jeder. Ist nur die Frage des richtigen Betens, ja? Und das Beste, was wir unseren Kindern beibringen können, ist, dass wenn sie das Haus verlassen, nicht, dass sie den Führerschein haben, sondern dass sie beten können und dass sie wissen, wo sie hinrufen können und wo sie sich einfach an Gott wenden können, dass er zu erreichen ist, dass er gesagt hat, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist einfach das, was Gott sagen möchte und mir ist einfach wichtig, dass wir das lernen und in manchen Bereichen haben wir einfach da nicht den Mut. Ja, da gibt es Männer, die sind Löwen und Tigerdomteure. Und die haben nicht mal den Mut oder brauchen lang, um diesen Mut zu entwickeln, eine Frau um die Hand zu bitten. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also wir haben für manche Sachen, da sind wir einfach prächtig mutig. Ja, wir können, was weiß ich, irgendwelche Dinge tun, aber wenn es dann zu einer Spinne kommt, dann ist der Mut weg. Und so möchte Gott, dass es einfach ausgeprägt ist, dass es ausgewogen ist, dass wir nicht nur den Mut haben, nachher für den Ständerling irgendwas vorzubereiten, sondern dass unser Glauben ausgewogen ist, dass wir zu ihm kommen können mit einer Freimütigkeit und von ihm bitten können, Dinge, die notwendig sind. Und in dieser Geschichte geht es einfach mal um notwendige Dinge. Ja? Also der Mann ist da nachts nicht gekommen und hat gesagt, du pass mal auf, ich brauche mal deinen Ferrari. Er hat gesagt, ich brauche was zu essen. Ich weiß nicht, warum der kein Brot im Haus gehabt hat, aber es war einfach was Grundlegendes. Und es gibt Notwendigkeiten, wo wir gar nicht anders können, als den Thron Gottes zu bestürmen, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf. Ich hatte eine Situation, als wir in Afrika waren, und wir hatten immer wieder den Jesus-Film gezeigt. Die Leute sind Analphabeten, die können nicht lesen, die können nicht schreiben. Und das Geschichten erzählen, das ist einfach, das geht bei jeder Generation. Das geht für jeden. Und in Film gucken, das geht bei jedem gleich doppelt zweimal. Und dann sind die Leute auch stundenlang unterwegs gewesen. Und manchmal hat es mir leid getan, wenn der Film gelaufen ist. Ich kannte den Jesus-Film schon aus dem Lukas-Evangelium. Und dann habe ich so Gebetsspaziergänge gemacht, so die Straße runter, also quasi von hier bis nach Hallwangen oder nach Aach und dann wieder zurück, so nachts. Und ich habe dann über die Lautsprecher gehört, wo ungefähr der Film ist und wusste dann, der Film ist dann bald aus oder sowas. Und dann habe ich mich wieder auf den Rückweg gemacht. Und da waren noch Leute unterwegs, die wollten kommen und haben nur die letzten 5 Minuten mitbekommen von diesem Film. Das hat mir leid getan. Und damals hatten wir so einen Videoprojektor, das war so ein halbes Möbelstück. Ich weiß nicht, ob manche von euch das noch wissen. So diese Beamer, die waren also 4-mal so groß wie dieses Ding. Und das ist kaputt gegangen und wir brauchten so ein Gerät. Und dann haben wir mit der Missionsleitung gesprochen und haben gesagt, das ist ja eine Menge Geld, ne? Aber wir können da sowas empfehlen, dass dann auch mit genügend Anselum dann nachts bei Vollmond in Afrika am Äquator, dass man dann trotzdem was sieht. Und wir haben das nicht an solche vorbereiteten Leinwände, sondern wir hatten ein Leintuch. Und das durch das Leintuch haben wir durchprojiziert. Ja? Also das hat sich dann gedreht und dann hat man auf der Rückseite vom Leintuch das sehen können. Dann konnten doppelt so viele rechts und links sitzen. So, das Ding hat 12.000 zerquetschte D-Mark gekostet. Bin kein reicher Mann, ich habe noch nie so viel Geld in der Hand gehabt. Jetzt musste man das sammeln. Und ich bin nicht als Bettler geboren, aber das Betteln habe ich nie gelernt. In die Gemeinden dann zu gehen, wenn dann der Missionar kommt und dann durch die Blume durch, also wenn mal bei euch Missionare durchkommen, ja, dass wir dann merken, so irgendwie, die erzählen immer sowas von hinten rum und du weißt ganz genau, brauchen Geld. Aber das macht man ja nicht. Wir leben ja im Glauben so wie Hudson Taylor, ne? Und glauben, dass Gott das gibt. Und ich war ein halbes Jahr in Deutschland und habe dann so zaghaft, ja, so an die Tür geklopft und sage, ich brauche da. Oder. Und Gott ist gut. Am Ende der 6 Monate, das heißt am Ende von 5 Monaten, hatte ich schon 2.000 D-Mark zusammen. Haben nur noch 10.000 gefehlt, ja? Oh. Das Flugzeug wurde schon fast betankt. Ich war damals in Weikersheim, ganz im Norden von Baden-Württemberg. Hab da gebetet, Gebetszeit gehabt. Und da bei dem Pastor, wo ich gewesen bin, der reißt die Tür auf und, oh, Entschuldigung, du bist drinnen, ich wollte dich stören, und geh wieder raus und legt einen Umschlag aufs Bett. Und da war ein alter 16mm Projektor, ich weiß nicht, ob ihr die kennt von der Schule, Bauerprojektor, draufgemalt, und dann war da so ein Wortspiel, Sämaschine, also in dem Sinn so wie Saatgut, ja, so Kartoffeln, nee, Quatsch, Weizen säen oder sowas, und dann See von Sehen. Und ich mache diesen Umschlag auf und da waren 12 braune 1000 D-Mark-Scheine, ich glaube mit Schlapphut war das damals, ne? Waren da drin. Das war Geschenk Gottes. Es war ein Geschenk Gottes. Und ich muss euch sagen, ich bin da nicht viel weiter gewachsen, als ich hätte wachsen sollen. Ich danke Gott für dieses Erlebnis. Und ich habe noch viele andere Erlebnisse gehabt seither im Glauben. Aber dieses mutige Beten, vor den Thron Gottes zu kommen, dass ich das darf, das fällt mir ein bisschen schwer. Von meiner Prägung bin ich da auch so, davon, dass wir sagen, auch so ein bisschen pietistisch geprägt. Also wenn Gott das will, dann will er das. Und wenn er das nicht will, dann hat er andere Pläne. Und wir fragen gar nicht. Und wir beten so im Kleinen und wir hoffen so im Kleinen, dass Gott das am Schluss gut machen wird. Aber Jesus ermutigt uns, dass wir mutig vor den Thron kommen dürfen. Aber nochmal im Zusammenhang, da war eine Notwendigkeit da. Aber ich möchte mal ganz vorne anfangen, die Geschichte, die wir gelesen haben. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Wenn ich in den Urlaub fahre, wohin auch immer, damals in Afrika ans Meer, oder wenn ich meine Eltern besuche in Hamburg, dann bin ich ein Durchfahrer. Kennt ihr die? Ich gehe so 2,5 Minuten mit Stoppuhr aufs Klo und dann geht's weiter, so ungefähr. Es gibt so ganz andere Leute, die packen das Frühstück aus und dann wird da auf dem Rastplatz das Leintuch ausgerollt und dann wird da gespeist. Und ich finde das immer toll, aber irgendwie, da fehlt mir die innere Ruhe. Keine Ahnung, was meine Familie sich gewünscht hätte. Wir haben immer im Auto gegessen und dann durch. Bin ich der Einzige oder gibt es noch solche Männer wie mich? Okay, also wir fahren durch, wir wollen ja ans Ziel, ja. Und ich stelle mir Jesus vor und der wollte auch ans Ziel, weil der wusste, Mensch, du, meine Uhr, die tickt. Genau, die tickt. Die tickt und ich muss irgendwann ans Kreuz und mir bleibt wenig Zeit. Und das ist so unser deutsches Ding. Wir haben wenig Zeit, wir müssen die Zeit auskommen, kaufen, der Herr kommt bald wieder. Und Jesus ist komplett tiefenentspannt. Einmal hatte Jesus Halt gemacht. Also bitte nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass Jesus nur einmal Halt gemacht hat, sondern er hat das Leben angehalten und ist ins Gebet gegangen. Und das hat ihn gestärkt, das hat ihn aufgebaut. Und wir haben im Hirn ein Reservoir, wo ein Belohnungshormon drin ist, das Dopamin, und das brauchen wir. Und da, wenn wir das Dopamin haben, wenn das ausgeschüttet wird, dann geht das einfach viel besser und dann läuft das rund. Schon mal jemand was von Dopamin gehört? Ja? Es gibt auch Dopaminersatz, das ist Schokolade und Kaffee und Red Bull auch schon mal gehört, ja? Solche Sachen, die nehmen wir dann, wenn unser normales Dopamin am Ende ist. Und wir lesen ganz häufig, dass Jesus am Morgen aufgestanden ist, schon früh, da hat er mir was voraus, meine Frau kann das besser, früh morgens aufstehen, Zeit mit dem Herrn Jesus oder Jesus dann mit dem Vater auf dem Berg, und er hat gebetet. Er hat sich diese Zeit genommen, da wo dieser menschliche Dopamintank beim Herrn Jesus noch voll war, da hat er sich Zeit genommen und hat Gott gesucht. Und die Bibel hat er nicht dabei, weil die gab es damals noch nicht und die Schriftrolle auch nicht, aber er hat das Wort Gottes intus gehabt, ja. Aber dass wir uns morgens einfach Zeit nehmen. Und manchmal ist das so rum, und das geht jetzt hier so an die Teenager so in dem Sinne oder die jungen Erwachsenen, wir sind dabei und wir zocken so eine Stunde, nur eine halbe Stunde, ich weiß. Aber so in dem Sinn, wir zocken und dann kommt das Dopamin, wird voll ausgeschüttet und dann gibt's die Pluspunkte und dann kommt der Superritter von oben angeflogen und das Dorf beim Nachbarn brennt ab und ich habe gewonnen und Siegpunkte. Und dann kommen die Französisch-Vokabeln oder die Englisch-Vokabeln und dann geht gar nichts mehr, weil das liegt mir nicht. Ne? Also in der Schule hatte ich immer ein Problem mit dem Lernen. Also manche Dinge, die laufen und die meisten Dinge nicht so gut. Und dieser großelterliche Rat, ja, dieser alte großelterliche Rat, erst die Arbeit, dann das Spiel. Schon mal gehört? Ja, okay. Oder andersrum, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ja? Und wenn wir also da erstmal so gezockt haben, oder Zocken und Zeitung lesen, also das alte Zocken war das Zeitung lesen, wenn du das machst, ja. Und wenn du dann ins Gebet gehst oder in die Bibel, ja, dann ist das einfach strohtrocken. Hauptsächlich, wenn du Levitikus liest, nachdem du die Zeitung gelesen hast, ja. Aber Jesus hat sich diese Zeit genommen und wo das einfach dieses, ich sag's mal menschlich, dieses Dopamin noch da war. Denn wenn wir morgens diese Aufmerksamkeit hatten und dann bist du aufgetankt und das Dopamin, das macht was mit dir und das Wort Gottes macht noch mehr was mit dir und die Jünger Jesus sehen Jesus aus der Pause wiederkommen und sehen diesen Mann, der hat sich gestärkt in der Zeit mit seinem Vater. Und da dieses Anliegen, lehre uns dieses Gebet. Dass es nicht diese tägliche Pflicht der stillen Zeit ist, wo man zwischendrin auch schnarcht, sondern dass es wirklich was Erbauendes ist, wo wir kraftgestärkt rauskommen. Und Jesus erzählt dann diese Story von diesem Mann, der nachts kommt. Und da braucht es dann Mut. Und wie Corrie ten Boom gesagt hat, Mut ist Angst, die gebetet hat. Jesus hat sich diese Zeit genommen. Und er möchte, dass wir uns diese Zeit nehmen und wenn hauptsächlich dann, wenn Schwierigkeiten kommen. Und nochmal, dieser Mann, der zu seinem Nachbarn gekommen ist, da war eine Beziehung da. Das war der Freund. Der ist nicht zum Bäcker gegangen oder nicht zu seinem Arbeitgeber oder zu irgendjemand im Dorf. Da war eine Beziehung da. Und er wusste auch, dieser Freund, der hat Brot. Manchmal weiß man das, dass wer Geld hat. Also nicht nur die Bank, aber du weißt auch, wer Geld hat. Hauptsächlich die Diebe wissen das. Ja? Aber wir wissen, wer uns vielleicht ein Stück voraus ist. Und so ist auch der Herr Jesus ein Stück voraus. Er hat das. Wenn wir zu ihm kommen, dann bekommen wir. Wenn da eine Not da ist. Und Not lehrt beten. Und Jesus erzählt hier das Auszüge aus dem Vaterunser, aber da steigen wir jetzt nicht ein, weil meine Zeit läuft. Aber er gibt Mut, wenn Not da ist. Jeder von uns hat schon mal Not gehabt. Unvorhersehbare Not. Da kommt nachts irgendein Besucher oder vielleicht war das gerade spät abends. Und im Orient war das so, wenn jemand kam, den setzt du was vor. Und der Orient ist auch bei uns so. Wenn wir Besucher kriegen, dann bieten wir dem was an. Und im Geistlichen dieses Brot ist, dass wenn jemand in Not ist und zu uns kommt und sagt, ich weiß nicht mehr weiter, hast du mir einen Rat? Hast du mir eine Idee? Wie kann ich da weiterkommen? Dass wir ihm dieses Brot des Lebens geben, das Wort Gottes, dass wir für die Person beten. Und da hört es dann meistens auf, dass wir nicht können, dass wir da begrenzt sind, dass uns da der Mut fehlt. Und da können wir zum Vater gehen, da können wir zu Jesus gehen und hier wird die Geschichte erzählt, dass dieser Mann sich nachts aufmacht und zu seinem Nachbarn geht. Und dieser Nachbar ist jetzt nicht gerade die Straße rüber, Bordstein runter, 7 Meter über die Straße, Bordstein hoch und dann geht der Bewegungsmelder bei Nachbarn an und dann muss ich nur noch gucken, welche Klingel. Hoffentlich ist er auch der Richtige, sonst gibt es ja Donnerwetter. Und dann Sprechanlage, nee, du, geht nicht, ich bin schon im Bett. Bei mir wäre es noch schlimmer, da ist abgeschaltet. Nachts mache ich das Telefon aus, ja. Aber der Herr Jesus, der hat nachts sein Telefon an. Kannst du anrufen. Aber in dieser biblischen Geschichte, da war sicherlich noch mehr. Nachts rauszugehen, diese Unebenheiten, was ich schon gesagt habe, den Kindern. Oder wilde Tiere, wilde Hunde. Der musste sich da vielleicht, ich stelle mir das so afrikanisch vor, aber das war damals wahrscheinlich gar nicht anders. Wenn du vor die Tür gehst, dann war da erstmal so eine Zone, wo die Hunde das Grundstück bewacht haben. Und da kann sein, dass er da an das Tor vom Nachbarn gekommen ist und dass da ein Wachmann gewesen ist und dann so die Schiebetür aufging. Ja, was willst du? Nein, ist nicht da. Doch, bitte lass mich rein, das ist doch mein Freund und ich habe ein Anliegen. Und man muss sich da richtig durchkämpfen. Bei uns ist das richtig einfach. Man ruft an. Und dieser sagt, meine Kinder sind schon alle mit mir im Bett. Man hat alles zusammen in einem Bett geschlafen und endlich ist mal Ruhe. Endlich sind die Kinder mal eingeschlafen und jetzt bin ich dran. Und dann kommt jemand und stört. Kennt ihr so ein Gefühl? Ich bin so aufgewachsen. Niemand zur Last fallen. Also man kämpft sich durch. Man sagt nichts. Man fragt nicht. Man hat ja schon so viel Gutes erlebt. Einmal kann man fragen, aber nicht nochmal. Einmal kann man beten und wenn Gott das nicht erhört, dann verstehe ich das richtig? Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und dieses Klopfen nachts, das beschreibt Jesus. Und das ist so das Ding, was wir haben, dass wir denken, das ist jetzt die falsche Zeit. Und dass wir denken, das ist jetzt die falsche Einstellung. Und dass wir denken, das ist die falsche Erwartung, die ich habe. Die falsche Zeit. Okay, lieber Besucher, pass mal auf. Du bringst mich in eine äußerst unglückliche Situation. Kann dein Magen noch bis morgen früh warten? Bei uns geht die Sonne um 6 auf, der Hahn kräht um 5. Also, ich gehe um 5:45 gehe ich zum Nachbarn und guck mal, ob der schon wach ist. Dann laufe ich 3-mal ums Haus. Hoffentlich ist der dann schon im Bademantel. Dann werde ich mal vorsichtig versuchen. Jesus lehrt uns, dass wir auch zu ungünstigen Zeiten zu ihm kommen können. Amen. Es gibt bei Gott keine falschen Zeit. Im Psalm 121, Vers 4 steht, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Als mein Vater angefangen hat, die Bibel zu lesen, hat er gelesen, siehe, der Hüter Israels schläft noch. Jetzt kann ich nicht stören, der schläft noch. Und es ist das Gute, wir können zu Jesus jederzeit kommen. Wir haben keine festen Gebetszeiten, keine festen Plätze, dass wir in die Kirche gehen oder in die Moschee oder dass wir Richtung Jerusalem oder Mekka oder sonst wo. Wir können allezeit zu ihm kommen und wir können mit allem kommen. Es ist da nichts, was ihm zu viel ist. Das ist ein Vorrecht. Würden wir in einem anderen Erdenkreis aufwachsen, im Hinduismus, dann musst du dir überlegen, zu welchem Gott du welches Anliegen bringst und wehe. Du bringst das Fruchtbarkeitsproblem dem toten Gott, dann hast du ein Problem. Ja? Also das musst du vorher wissen, das musst du auswendig gelernt haben, welcher Gott für was zuständig ist. Und Gott hat es uns so einfach gemacht. Und weil das doch so kompliziert ist, hat er nochmal seinen Sohn Jesus obendrauf zu uns gebracht. Und er sagt, ruf mich an, heute Nacht, wenn du nicht schlafen kannst. Er ist da. 1. Timotheus 5, Vers 5 heißt es, das ist aber eine richtige Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht bei Tag und Nacht. Jesus sagt das für die Witwen, also nicht für die Pharisäer und für den Petrus und für den Pastor, sondern die niedrigste Gesellschaftsschicht. Jeder darf zu ihm kommen und dann erzählt auch Jesus das andere Gleichnis von der Witwe, die unverschämt zum Richter gegangen ist und der Richter letztendlich ihr Recht geschafft hat. Mit so einer komischen Geschichte ermutigt Jesus uns und sagt, wenn du selbst so eine Witwe bist, so eine Person, die vernachlässigt wird, die im Unrecht lebt, wo Unrecht dir am Arbeitsplatz geschieht, wo jemand dich nicht ernst nimmt, komm zu mir. Und das ist unser falsches Denken, dass wir denken, ist die falsche Zeit. Ja, wenn Sonntag ist oder wenn Erweckung ist, dann kann ich wieder kommen. Oder wenn der super Prediger da ist. Nein, jederzeit. Eine weitere Sache, die Jesus anschneidet, ist die falsche Einstellung. Wenn ich also damit kann ich nicht kommen. Also damit kann ich nicht kommen. Also ich könnte zum Nachbar gehen, wenn jetzt mein Kind im Sterben liegt und sagt, du pass mal auf, hast du mir ein Fieberzäpfchen? Also das wäre wirklich Not. Also ich kann zu Gott wirklich gehen, wenn es wirklich Not ist. Mein Onkel, der war Pfarrer in Schwäbisch Hall, den haben wir besucht, wir waren da in der Gegend, waren da in seinem Ferienhaus und zu dem Zeitpunkt ging es uns als Familie nicht so gut und meine Schwester so im Laufalter 2 Jahre und wir waren in den Heidelbeeren und haben Heidelbeeren gesammelt. Und dann ist es dämmerig geworden, wir gehen nach Hause und meine Mutter stellt fest, wow, meine Schwester, die hat den Schuh verloren. Das war die Zeit, als man die Schuhe weitervererbt hat. Kennt man die noch? Ja? Schuhe weitervererbt, manchmal mit Zeitung und manchmal ohne Zeitung. Ja? Also je nachdem, man muss ja da reinwachsen. Ne? Und Schuh war weg. Und wir sitzen abends in der Hausandacht. Wie gesagt, das Beste, was wir als Familie machen können, ist, dass wir den Kindern das Beten beibringen. Auch so, dass die noch beten, wenn wir nicht da sind. Und dann meine Mutter fing an zu beten. Herr Jesus, wo ist dieser Schuh? Und augenblicklich wird dieses Gebet erhört in dem Sinn, dass meine kleine Schwester mit ihren 2 Jahren nach draußen geht zum Eingang und den Schuh reinbringt. Aber das war der rechte und der linke hat gefehlt. Ja, also das Gebet war, aber das war jetzt nicht das, was, ne, und das war dann natürlich enttäuschend für meine Schwester, aber der Schuh war weg. Und am nächsten Tag war mein Onkel da und wir sitzen am Tisch und essen und meine Mutter fängt an zu beten vor dem Essen und bittet um den Schuh. Und mein Onkel, der gute Pfarrer, von dem ich viel halte, ich fange an, also mit solchen Dingen kann man Gott ja wirklich nicht belästigen. War Zeit des Kalten Krieges, also war ganz schlimm. Ne? Da hat man die Sorgen irgendwo anders gehabt. So ähnlich wie heute, wird das Gas teurer oder wird das nicht teurer? Also kann ich mit so kleinen Dingen nicht zu Gott kommen. Wir können mit allen Anliegen zu Gott kommen. Gott nimmt dein Anliegen ernst. Du bist gewollt bei Gott, auch wenn Vater und Mutter dich nicht gewollt haben. Du bist gewollt bei Gott. Du kannst zu ihm kommen, du musst dann dich nicht zurückziehen und sagen, Mensch, ich will dem nicht auf den Keks gehen. Ich möchte hier nicht eine falsche Erwartung wecken. Aber das ist das. Lukas 18, Vers 7 heißt es, sollte aber Gott nicht rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm beten Tag, die zu ihm rufen Tag und Nacht, sollte er nicht lange warten. Oder im Hebräer heißt es 4, Vers 16, darum lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit zu dem Thron Gottes. Auf dass wir Gnade empfangen, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Gott möchte dein Gebet erhören. Nicht, dass es jetzt das 7. Paar Schuhe ist, das brauchst du nicht, du hast nur 2 Füße, aber das, was an Notwendigkeit da ist. Bevor die Kinder kommen, ganz schnell der letzte Punkt. Gibt falsche Erwartungen, dass wir manchmal denken, dass Gott das nicht hat. Und da gehöre ich dann zu, dass man einfach keinen Mut mehr hat, zu fragen, weil man niemand zur Last werden möchte. Ich habe schon so oft gefragt und die Person hat wieder Nein gesagt. Dann mache ich das mit mir selber aus. Und dann irgendwie kommt man da durch. Und das ist so eine geistliche Bescheidenheit, die in unser Leben reinkommt oder vielleicht auch mit der Prägung zusammenhängt, die nicht schlecht ist. Ja? Also Bescheidenheit ist eine hohe Tugend. Aber wir übertragen die manchmal auf Gott. Dass wir denken, dass Gott das... Aber er ist doch der Schöpfer des Weltalls. Er hat doch ein Wort gesprochen und dann ist es geworden. Und da ist mir dieser Vers aus dem Psalm 65, Vers 10 so wichtig. Gottes Brünnlein haben Wasser die Fülle. Er hat die Fülle. Er möchte dir geben. Er möchte, dass du ihn bittest. Und das ist das höchste Gut. Und da sagt Johannes Calvin, das habe ich irgendwo kopiert, das Zitat. Der Reformer Johannes Calvin sagt, wir ehren Gott am meisten, wenn wir ihm Recht in Anspruch nehmen. Wir ehren Gott am meisten, wenn wir ihn richtig in Anspruch nehmen. Wenn wir glaubensvoll, erwartungsvoll ihm gegenübertreten, im Gebet, mutig, für notwendige Dinge, für Bitte. Also der Mann ist nicht gesagt, du Nachbar, hallo, ich brauche eine Käsetorte, ich habe heute Abend mit meiner Frau so ein Candlelight-Dinner, haben wir den Fernseher gerade angemacht, eingefallen, wir haben keine Chipstüte da, kannst du uns was geben? Das steht nicht in der Bibel drin, sondern überraschend kam Besuch. Das ist Fürbitte. Überraschend ist eine Not und sagt, Herr, da ist das Nachbarhaus und da ist die Frau krank geworden, da ist die Person gestürzt, da ist der Arbeitsplatz in Gefahr, da ist Arbeitslosigkeit, da habe ich ein Problem am Arbeitsplatz, ich habe ein Problem in meiner Familie, in meiner Ehe. Mutig damit zu Gott zu kommen. Gott gibt uns keine Schlangen, keine Skorpione, sondern er beschenkt uns mit was Gutem. Und die Auflösung ist am Schluss sogar noch, er beschenkt uns mit dem Heiligen Geist. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass der Heilige Geist für uns sprechen wird mit unaussprechlichem Seufzen. Manchmal wissen wir gar nicht, wie wir das Anliegen Gott präsentieren sollen. Aber Gott versteht es. Er ist der Herzenskenner, der dich sieht in dieser Woche, was du brauchst. Ich möchte dich ermutigen, aufzustehen und dass wir zusammen das Vaterunser noch beten. Das, was Jesus hier seinen Jüngern beigebracht hat. Und Jesus sagt da, nachdem er gesagt hat, wir sollen um das Reich Gottes beten, sagt er, bittet mich um das tägliche Brot. Bittet mich, und ich möchte es euch geben, die täglichen Nöte. Aber er spricht auch von Vergebung. Finde ich komisch. Ich hätte jetzt als der Super-Jesus hätte ich gesagt, erst die Vergebung und dann das Brot. Aber Jesus ist da anders. Er gibt das Brot und dann sagt er aber auch, guck an Thema Vergebung. Lass uns das zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Jesus, ich bete, dass die Anliegen, die uns immer wieder als Sorgen durch den Kopf schwirren, dass wir verstehen, dass wir zu jeder Zeit zu dir kommen dürfen, dass dir kein Anliegen zu groß ist und dass du unsere Einstellung veränderst, dass wir da gläubig erwartend sind, dass du dich auch um kleine Dinge kümmerst. Danke, dass du mit uns in die neue Woche gehst und dass du uns segnest. Amen. Und ich segne euch im Namen des Vaters und im Namen des Sohns und im Namen des Heiligen Geistes. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem wiederkommenden Herrn. Amen.